gab bei einer großen Betriebsfeier keine Platzkarten.
Jetzt stell dich nicht so an und lass uns nach vorne gehen, raunte Frau Berg ihrem Mann zu. Die Schulzes haben die Dreistigkeit, sich direkt neben die Leute aus der Chefetage zu setzen. Man konnte sehen, wie viele Gäste sich beeilten, anderen zuvorzukommen, die sich auch gerade einen Ehrenplatz ausguckten. Wettrennen im feinen Zwirn, Stöckelschuhe gegen elegante Sandaletten. Oben an der Tafel drängten sich die Gäste. Unten blieben Plätze frei. Du willst doch nicht etwa hier unten sitzen, zischte die Frau. Du bist schließlich Abteilungsleiter. Dir steht es doch zu, weiter oben zu sitzen als deine Mitarbeiter. Die müssen noch viel über Bescheidenheit lernen, entgegnete er bissig. Aber sie lässt nicht locker. Du mit deiner Bescheidenheit. Und nachher bist du dann wieder stinkig über diesen blöden Abend. Nicht einer der wichtigen Leute aus der Chefetage hat sich mit dir unterhalten. Du bist sauer, weil sie dich noch nicht einmal wahrgenommen haben. Komm jetzt endlich, bevor alle Plätze da oben besetzt sind. Sie zerrt ihn am Ärmel. Er bleibt trotzig auf seinem Platz sitzen. Beide schauen nicht unbedingt vergnügt aus der Wäsche. Bescheidenheit, Zurückhaltung, Demut. Gerade in einer auf Erfolg und Ansehen ausgerichteten Welt sind das nicht unbedingt Attribute, die einen nach vorne bringen. Eher wird man untergebuttert. Ellenbogen sind gefragt. Forsches Auftreten. Erst komm ich. Hauptsache, man wird wahrgenommen. Wer zurücksteckt, der verliert. Ich lese einen Text aus dem Lukas-Evangelium. Kapitel 14, 1 und die Verse 7 bis 11. Wir können sie hier mitlesen. An einem Sabbat war Jesus zum Essen im Haus eines führenden Pharisäers. Er wurde aufmerksam beobachtet. Jesus beobachtete, wie sich die Gäste die Ehrenplätze aussuchten. Das nahm er zum Anlass, sie auf etwas hinzuweisen. Wenn du bei jemand zu einem Festessen eingeladen bist, sagte er, dann nimm nicht oben am Tisch Platz. Es könnte ja sein, dass einer von den anderen Gästen angesehener ist als du. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn, eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Denn jeder, der sich selbst erhöht, wird erniedrigt werden. Und wer sich selbst erniedrigt, wird erhöht werden. Ganz kurz etwas zur Ausgangslage des Textes. Jesus ist unterwegs nach Jerusalem zur Erfüllung seines Auftrages. Eingebettet in diesen sogenannten lukanischen Reisebericht sind Aussagen zu Grundfragen des Glaubens. Wer kann gerettet werden? Was wird mit Jerusalem geschehen? Der Unglaube der sich selbst für fromm haltenden Juden ist ein Thema. Gesetzlichkeit kontra Erbarmen. Jesus hatte am Sabbat geheilt. Und hier nun Mahnung zur Demut. Es kommt dann noch das Gleichnis vom großen Hochzeitsmahl. Es geht um die Ernsthaftigkeit der Nachfolge und es folgen Gleichnisse zur Liebe Gottes für Verlorene. Jesus hat also eine richtige Jüngerschaftsschule nochmal gemacht. Kurz vor unserer Szene mit der Tischgesellschaft hatte Jesus vor Augen geführt, wie engherzig die Pharisäer waren, als er einen wassersüchtigen Jungen heilte. Es war schließlich Sabbat. Da geht sowas ja wohl gar nicht. Wo kommen wir denn hin, wenn jeder einfach unsere uralten Regeln bricht? Gesetzlichkeit ging ihnen vor Liebe. Wobei für sie wohl die Rettung eines nützlichen Haustiers am Sabbat eine durchaus vertretende Arbeit war. Das war erlaubt. Jesus nutzt nun diese Gelegenheit des Festmahles, um grundsätzliche Dinge anzusprechen, die alle betreffen, aber besonders diejenigen, die sich für fromm halten. Mal eine Frage. Wer von uns hier hält sich nicht für fromm? Gut, dann kann ich ja weitermachen. Denn das Thema Demut geht vor allem Fromme etwas an.
oder?
Jetzt können wir den nächsten finden.
Und der Titel der Predigt Verkehrte Welt deutet ja schon an, dass Demut in unserer Gesellschaft nicht unbedingt zu den besonders weit verbreiteten Zugen zählt. Von wegen Erste werden Letzte sein. Außerdem ist das mit der Demut ja auch nicht unbedingt so einfach. Was ist eigentlich Demut überhaupt? Echte Demut. Und wenn es echte Demut gibt, gibt es dann auch falsche Demut? Jeder Mensch braucht Anerkennung. Für mich als ehemaligen Lehrer gehörte es zu den absolut wichtigsten Dingen in meinem Beruf, alle Anstrengungen zu unternehmen, damit Kinder Erfolg haben. Ein Kind, das permanent entmutigt wird, kann keine Leistungen bringen. Irgendwann wird es aufgeben. Obwohl es von seinen Fähigkeiten her durchaus in der Lage wäre, echte Lernfortschritte zu erzielen. Was permanente Entmutigung dann für das Selbstwertgefühl bedeutet, brauche ich nicht näher auszuführen. Nicht anders sieht es doch auch im Berufsleben aus. Wenn ich meine Arbeit engagiert und gewissenhaft mache, dann sollte mir das auch entsprechend zurückgemeldet werden. Im persönlichen Bereich, in unseren Familien, im Freundeskreis, in unseren Gemeinden und so weiter tut es auch gut, Lob und Anerkennung zu erfahren. Es hat auch überhaupt nichts mit Demut zu tun, ein begründetes Lob oder den Ausdruck der Wertschätzung für mich oder für das, was ich geleistet habe, abzuwehren. Im Gegenteil. Wir sind, ich weiß nicht, ob das vielleicht typisch deutsch ist, ja oft so gut darin, ganz schnell die negativen Dinge zu sehen. Nicht aufbauende, sachorientierte Kritik zu üben, sondern oft sogar jemanden persönlich abzuwerten. Das hast du ganz gut gemacht, aber... Und dann kommt oft ein ganzer Sermon an Negativen. Deshalb ist es vielleicht beim einen oder anderen ein regelrechter Reflex, Lob abzuwiegeln, nach dem Motto, lieber das Lob gleich zurückweisen, bevor der Schwall an Negativen kommt. Manchmal begegnet einem sogar das Argument, man wolle ja nicht stolz werden, deshalb bitte nicht loben. Das ist, Entschuldigung, fromm verbrämter Blödsinn. Lob, Ermutigung, Wertschätzung, Anerkennung. Das sind Bausteine, die auch das Miteinander in der Gemeinde vor allem tragen sollten. Nur zur Klarstellung, es geht hier nicht um eine Friede, Freude, Eierkuchengemeinde. Natürlich ist auch Kritik wichtig. Aber eine Kritik, die an der Sache orientiert ist und nicht eine Person verletzt. Kritik muss helfen wollen, nicht einfach niedermachen wollen. Kritik achtet die Person des Gegenübers und hat das Ziel, dass etwas besser wird. Echte Kritik eröffnet mir oder meinem Gegenüber die Möglichkeit, sich künftig möglicherweise anders zu entscheiden und zu verhalten. Echte Kritik kennt keinen Sieger oder Verlierer. Zurück zur Demut. Wenn man sich die Geschichte aus dem Lukas-Evangelium, die ich vorhin vorgelesen habe, so ansieht, dann könnte man auf die Idee kommen, dass Jesus hier nicht zu wirklicher, echter Demut rät. Ich lese dazu noch einmal die Verse 9 und 10. Der Gastgeber, der euch beide, dich und ihn eingeladen hat, müsste dann kommen und zu dir sagen, mach ihm bitte Platz. Und dir bliebe nichts anderes übrig, als dich beschämt ganz unten hinzusetzen. Nein, nimm ganz unten Platz, wenn du eingeladen bist. Wenn dann der Gastgeber kommt, wird er zu dir sagen, mein Freund, nimm doch weiter oben Platz. Und so wirst du vor allen geehrt, die mit dir eingeladen sind. Frage, wird hier von Jesus taktisches Verhalten gefordert mit der Erwartung, nach oben zu rücken? Stellt Jesus etwa sogar eine allgemeine Regel für kluges Handeln auf? Mime nur mal den Bescheidenen, dann wirst du ganz bestimmt nach oben gebeten. Da kommt mir sofort die Frage in den Sinn, und was passiert, wenn plötzlich alle so demütig, so bescheiden, so zurückhaltend sind? Sind dann womöglich die unteren Plätze die Begehrten? Und keiner will mehr oben am Tisch sitzen? Ein Wettkampf darum, wer am demütigsten ist, das wäre doch mal was ganz Neues. Hey, mach mal Platz da unten, ich bin demütiger als du. Ich denke, es leuchtet unmittelbar ein, dass Jesus das so nicht gemeint haben kann. Jesus fordert an keiner Stelle unehrliches oder taktisches Verhalten. Wenn ich mich aus purer Berechnung nach oben gebeten zu werden unten anstelle, dann ist das eben keine Haltung wirklicher Demut. Jesus geht es aber um genau diese grundsätzliche Einstellung. Es geht letztlich um ein verändertes Wesen. Wenn jemand nicht zu der ganz schüchternen Sorte gehört, die sich nichts traut und am liebsten 10 Zentimeter unter den Teppich entlang kriecht, dann wird das normale Verhalten sein, sich um einen der guten Plätze zu bemühen. Es geht also um unser ganz selbstverständliches Verhalten im Alltag. Was ist für uns normal? Was entspricht meinem Wesen? Wie handle ich, ohne mir irgendwelche taktischen Gedanken zu machen? Was ist der erste Impuls für mein Handeln? Um bei dieser unserer Geschichte zu bleiben, echte Demut rechnet gar nicht damit, nach oben auf die besseren Plätze gebeten zu werden. Echte Demut kennt auch nicht den leisesten Anflug von Enttäuschung, wenn der Gastgeber nicht auftaucht und nach oben bittet. Echte Demut hat es nicht nötig, überhaupt als solche wahrgenommen zu werden. Im Gegenteil, wenn ich darauf spekuliere, wenn ich erwarte, dass meine demütige Haltung wahrgenommen und vielleicht sogar noch gelobt wird, dann ist das keine Demut mehr. Denn dann verfolgt mein Handeln einen Zweck. Es dient schlichtweg meinem Ego. Es stellt sich hier also noch viel tiefer die grundsätzliche Frage, woher ich mein Selbstwertgefühl beziehe. Ich hatte vorhin angeführt, wie sehr wir alle auch auf Anerkennung und Wertschätzung durch andere Menschen angewiesen sind. Davon kann und muss sich niemand komplett frei machen. Sich über Anerkennung und Wertschätzung zu freuen, hat nichts, aber auch gar nichts mit Stolz zu tun. Aber meinen unvergleichlichen Wert erhalte ich unabhängig von jeder Leistung und allem Ansehen bei Menschen durch die bedingungslose und unverdiente Liebe Gottes. Augustinus sagt einmal, jeder ist einen Sohn Gottes wert. Was für eine Aussage. Jeder hier im Raum, jeder Mensch, der jemals über diese Erde ging und noch gehen wird, ist es wert, dass Jesus ihm ganz persönlich zuruft, du. Du bist in meinen Augen unendlich wertvoll. Für dich habe ich mein Leben gegeben. Dir biete ich an, in ewiger Gemeinschaft mit mir zu leben. Hier stellt sich für jeden von uns die Frage, ist das in meinem Herzen, ist das in deinem Herzen wirklich angekommen? Oder entdecke ich da einen Mangel? Das bedingungslose Ja Gottes zu mir gibt mir einen Wert und eine Würde, die nicht steigerbar sind. Wenn ich das wirklich verinnerliche, dann muss ich nicht auf Gedeih und Verderb nach menschlicher Anerkennung gieren. Dann muss ich nicht permanent versuchen, größer sein zu wollen, als ich tatsächlich bin, sonst könnte es mir so gehen wie dem einen Zwerg auf dieser Grafik. Ich halte es natürlich für durchaus angebracht, dass wir zum Beispiel im beruflichen Bereich auch als Christen mit einem gesunden Ehrgeiz unser Können weiterentwickeln und uns über eine entsprechende Anerkennung von Herzen freuen. Aber dabei sollte ein seriöses, ehrliches und intrigenfreies Verhalten selbstverständlich sein. Sich auf Kosten anderer Mitarbeiter zu profilieren, steht uns als Christen ganz schlecht zu Gesicht. Und wie halten wir es im Umgang in der Gemeinde miteinander? Gibt es unter uns auch dieses massive Streben, möglichst im Mittelpunkt zu stehen? Hans-Joachim Eckstein erzählt dazu eine kleine Anekdote. Nachdem der zu Tisch geladene Prediger während Dreiergänge allein von sich gesprochen hatte und von seinen Vorzügen im Speziellen, wandte er sich huldvoll lächelnd seinem Gastgeber zu. Jetzt habe ich so viel von mir geredet, lass uns gemäß der Nächstenliebe nun endlich auch von dir sprechen. Wie fandest du denn meine Predigt? Das Verhalten braucht wohl keine Kommentierung. Wie gehen wir in unseren Gemeinden miteinander um? Sind wir ein Spiegel dessen, was auch in anderen Gemeinschaften, Vereinen, Verbänden und so weiter läuft? Oder können Leute, die zu uns kommen, feststellen, Mensch, da läuft etwas anders. Da herrscht eine Atmosphäre, die ich so bisher nicht kannte. Was sind das für Leute? Unser Hauskreis und einige christliche Freunde waren vor einiger Zeit zu einer Geburtstagsfeier eines Freundes des Hauskreises eingeladen. Freund des Hauskreises muss ich kurz erläutern. Seine Frau gehört zu unserem Hauskreis und wir laden ihn regelmäßig zu bestimmten Terminen gern mit ein. Er darf natürlich auch sonst immer zum Hauskreis kommen, aber er selbst bezeichnet sich als Christ Light. Mit einigen Dingen, die wir so glauben, hat er seine Probleme, wobei er bestimmte Elemente des Christseins ja ganz gut findet. Er hat sich im Laufe der Jahre sein eigenes Weltanschauungsgebäude zurechtgezimmert, auch mit christlichen Bauteilen, deshalb Christ Light. Er hat seinen Geburtstag mit kleineren Freundes- und Verwandtschaftsgruppen mehrfach im selben Restaurant gefeiert. Und nun waren wir also dran, die fromme Truppe. Es war ein rundum schöner Abend. Einige Tage später berichtete uns seine Frau im Hauskreis, dass die Restaurantbesitzerin am Ende des Abends gefragt hat, wer waren denn diese Leute an dem Abend? Das waren ja angenehme Gäste. Die waren so freundlich, da gab es kein Meckern, keine Ungeduld, wenn sie mal ein wenig warten mussten. Da hat keiner über die Stränge geschlagen, da wurde es nicht laut. Auch untereinander waren die fröhlich, freundlich und zuvorkommend. So etwas habe ich wirklich noch nicht erlebt. Das war unser Hauskreis, antwortete unsere Hauskreiserin und konnte dann erzählen, was es damit so auf sich hat. Tja, unser Hauskreis ist halt schon cool, ne? Merkt ihr, wie ich gerade 5 bis 10 Zentimeter gewachsen bin? Nein, so nicht. Ich bin ja schließlich demütig. Ich versichere euch, hoch und heilig, wir haben das vorher nicht geübt. Wir waren in keinem Trainingslager für ordentliches Hauskreisbenehmen im öffentlichen Raum. Wir mussten im Vorfeld niemandem sagen, du hältst dich zurück und du trinkst höchstens ein Bier. Und du stimmst auf keinen Fall ein Lied an. Braucht man nicht. Für uns waren diese Verhaltensweisen, so wie wir miteinander umgegangen sind und mit den Leuten, ganz natürlich. Es waren keine Absprachen nötig, damit wir in irgendeiner Weise auffallen. Und dann sind wir eben doch aufgefallen. Aber positiv. Unser Umgang miteinander und mit dem Personal fiel offensichtlich aus dem Rahmen. Dabei haben wir uns doch nicht irgendwie verbogen, um einen positiven Eindruck zu machen. Ich gehe davon aus, dass das anderen Hauskreisen, anderen christlichen Gruppen schon ähnlich ergangen ist oder bei einer solchen Gelegenheit ähnlich ergehen wird. Für mich ist das so ein Beispiel für verkehrte Welt, wie die Predigt überschrieben ist. Das, was eigentlich normal sein sollte, dass Menschen höflich, freundlich, zuvorkommend miteinander umgehen, dass ein Fest nicht in ein Besäufnis und in sinnleeren Gegröle enden muss, dass nicht eine Zote nach der anderen gerissen wird und Bedienungen dumm angepöbelt werden, das wird als besonders wahrgenommen. Für mich heißt das aber auch, wir werden sehr wohl wahrgenommen als Christen in einer Welt, deren Maßstäbe man im wahrsten Sinne des Wortes durchaus als verrückt bezeichnen kann. Und wir werden unter Umständen durchaus als anders wahrgenommen. Wenn anders allerdings ein anderes Wort für verschroben oder muffig ist, dann sollte uns das zum Nachdenken bringen. Wenn anders aber für ein wertschätzendes und liebevolles Miteinander steht, wenn aufbauende und ermutigende Kommunikation erlebbar ist, wenn Kritik sachbezogen und vorwärtsweisend geübt wird, wenn man bei uns aufatmen kann und einem nicht die Luft wegbleibt, wenn der Geist der Freiheit und nicht der Gesetzlichkeit weht, wenn Verbindlichkeit und nicht Beliebigkeit unser Engagement in der Gemeinde prägt, wenn ein gnädiges, vergebendes Miteinander gelebt wird, dann bin ich gerne anders. Kurz, wenn wir miteinander und unsere Gäste, unsere Nächsten, unsere Nachbarn bei uns das erleben, seht, wie lieb sie einander haben, dann wird etwas greifbar von der Liebe Gottes, die ausgegossen ist in unsere Herzen, jenseits irgendeiner Gefühlsduselei. Am Miteinander in unserer Gesellschaft ist abzulesen, wie tief die Gnade und Liebe Gottes bisher bei uns Raum einnehmen durfte. Jede Evangelisation wird eine leere Veranstaltung bleiben, wenn wir nicht persönlich und in unserem Miteinander aus Umkehr und Vergebung leben. Wenn wir nicht gnädig und versöhnungsbereit, nicht liebevoll und unterstützend miteinander umgehen. Was soll dann bitte für andere in Bezug auf Christsein anziehend sein?
Wenn man bei uns auch nur ein Heulen mit den Wölfen dieser Welt erlebt, vielleicht ein bisschen abgeschwächt, aber tendenziell ähnlich, dann können wir super Gottesdienste feiern, tolle Gemeindefeste und was weiß ich für Aktionen oder Gemeindekonzepte anbieten. Wir werden nicht unbedingt glaubwürdig sein. Und mit Demut hat das schon gar nichts zu tun. Wenn man allerdings in unserem Miteinander eine verkehrte Welt erlebt, ohne Verschrobenheit und Muffigkeit, wenn es keine Rangelei um die besten Plätze gibt, keine Masken, die das persönliche Ansehen aufhübschen, sondern eine offene, ehrliche, gnädige, liebevolle Kommunikation, dann wird das nicht ohne Auswirkungen bleiben. Paulus fasst das im Philipperbrief in Kapitel 2 in den Versen 3 bis 5 prägnant zusammen. Tut nichts aus Eigennutz oder um eitler Ehre willen, sondern in Demut achte einer den anderen höher als sich selbst. Und dann jeder sehe nicht auf das Seine, sondern auch auf das, was dem anderen dient. Seid so unter euch gesinnt, wie es auch der Gemeinschaft in Christus Jesus entspricht. In solch einer Gemeinschaft, die in einer dermaßen verkehrten Welt lebt, da lebe ich gerne. Amen.